Deutschlandfunk. Hintergrund. Kein BAföG, Inflation und hohe Mieten. Studieren in zunehmender Armut. Eine Sendung von Manfred Götzke und Laila Knüppel.
Wir sind meistens in diesem Gebäude dort, das, wo auch Großinformatik dran steht. Das ist praktisch, dass es wirklich nah an der Mensa dran ist. Genau.
Till studiert Informatik an der Uni Magdeburg. Zum Treffen hat er seinen Laptop mit ins Institut gebracht, um noch schnell etwas für seinen Job zu erledigen.
Mal gucken, dass ich genug Strom habe, weil ich den nicht nochmal aufgeladen habe über Nacht.
Neben seinem Bachelorstudium, mit dem er bald fertig sein wird, hilft der 27-Jährige verschiedenen Firmen bei der IT. Ohne solche Nebenjobs hätte er kaum studieren können.
Also meine Eltern haben meine Miete bezahlt und die Krankenversicherung. Und alles, was ich ansonsten irgendwie an Kosten habe, das musste ich, nachdem irgendwie ich kein BAföG bekommen habe, irgendwie anders auftreiben.
Dreimal habe er versucht, BAföG zu beantragen, also die staatliche Studienförderung. Und dreimal habe es nicht geklappt.
Ich glaube, das BAföG funktioniert gut, wenn man 0815 antragstellende Person ist. Aber in dem Moment, wo Besonderheiten auftreten und wo du ein Einzelfall bist, funktioniert das BAföG und der Entscheidungsprozess, wie BAföG verteilt wird, nicht mehr gut.
Till setzt sich, loggt sich ins Internet ein. Schnell noch etwas auf der Internetseite seines Auftraggebers eintragen. Dann hat er Zeit, von seiner BAföG-Odyssee zu erzählen.
Ich habe ganz am Anfang, zu Beginn meines Studiums, BAföG beantragt, wie viele andere Kommilitonen auch. Und habe dann Unterlagen von meinen Eltern einreichen sollen, die irgendwie ihre Einkünfte des Vorjahres betroffen haben oder so. Und das Problem war, dass meine Eltern beide gegenseitig nicht wollten, dass die jeweils andere Person die sieht. Und man muss dazu sagen, meine Eltern leben getrennt. Und die Unterlagen konnte ich dann nicht einreichen, weil sie mir von meinen Eltern nicht zur Verfügung gestellt wurden. Und das BAföG-Amt hat dann mir einen Ablehnungsbescheid zugeschickt mit der Begründung, dass ich die Frist nicht gewahrt habe für die Einreichung der Unterlagen.
Dass Unterlagen fehlen, weil der Studierende keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern hat oder will, oder die Eltern sich schlichtweg weigern, die Unterlagen zur Verfügung zu stellen. So selten ist dies nicht in einer Welt mit vielen Scheidungskindern und Alleinerziehenden. Für den Antragsteller wird es dann aber schwierig.
Das ist wohl auch so, dass man bei zerrütteten Familienverhältnissen eine BAföG-Vorausleistung beantragen konnte oder sowas. Das ist das Amt, das dann von meinen Eltern wiederholen würde. Und im Prinzip haben sie gesagt in der Beratung, dass ich meine Eltern verklagen kann.
Hast du darüber nachgedacht, ob du das machst?
Ich habe darüber nachgedacht. Also ich wollte meine Eltern nicht verklagen.
Schließlich ließen sich Tills Eltern aber doch überzeugen und gaben ihm die nötigen Unterlagen. Der BAföG-Antrag wurde aber wieder abgelehnt, mit der Begründung, seine Mutter habe zu viele Einnahmen. Dass sie auch einen Kredit abzuzahlen hatte, spielte keine Rolle. Denn Darlehen, Hypotheken oder Kredite der Eltern werden im BAföG-Antrag nicht berücksichtigt. Für Till hieß das kein BAföG, obwohl seine Eltern ihn nicht ausreichend unterstützen konnten. Also jobbte er neben dem Studium umso mehr. Er hat das Studium jetzt trotzdem geschafft und seine Bachelorarbeit mittlerweile abgegeben.
Ich denke, dass ich deutlich schneller meinen Studienabschluss gehabt hätte, wenn ich nicht nebenbei hätte arbeiten müssen und dann selbst mit hochschulpolitischer Tätigkeit nach 5 Jahren statt nach 8 Jahren fertig gewesen wäre. Hätte ich dem deutschen Staat auch 3 Jahre lang mehr Steuern gebracht.
Ja. Zu bürokratisch, zu wenig flexibel, nicht auf familiäre Sonderfälle ausgerichtet. So lautet die häufig geäußerte Kritik am BAföG. Die Förderung gehe an der Lebensrealität vieler Studierender einfach vorbei, meint auch Matthias Anbuhl, Generalsekretär beim Deutschen Studentenwerk.
Zum Beispiel das BAföG, die Förderung endet mit der Regelstudienzeitdauer. Aber nur 1/3 aller Studierenden schafft das Studium in der Regelstudiendauer. Das heißt, kurz vor dem Ende des Studiums bricht ihnen praktisch die BAföG-Finanzierung weg. Das ist ein Riesenproblem. Ein Studienfachwechsel ist in den allerseltensten Fällen möglich. Das heißt, wenn jetzt Studierende sagen, ich möchte mein Studienfach wechseln, dann fallen sie häufig aus dem BAföG-Bezug raus. Wenn man international Studierender ist, bekommt man kein BAföG. Also es gibt viele Restriktionen einfach, die da sind und Studierende eben wirklich außen vor halten beim BAföG. Das ist ein Problem.
Weitere Kritikpunkte: Die BAföG-Sätze seien zu gering, gerade in Großstädten, wo die Mieten hoch sind. So liegt der BAföG-Höchstsatz ab diesem Wintersemester bei 934 Euro. Davon sind 301 Euro für die Miete vorgesehen. Ein WG-Zimmer etwa in Berlin oder Hamburg kostet aber nicht selten mehr als 500 Euro. Dazu kommt die Sorge, am Ende des Studiums oder danach das BAföG nicht zurückzahlen zu können. Denn nur die Hälfte des Geldes wird als Zuschuss vergeben, die andere Hälfte als zinsloser Kredit, der zurückgezahlt werden muss. Das Hauptproblem aber aus Sicht vieler, die Freibeträge beim Einkommen der Eltern seien zu gering.
Eigentlich bekommen nur Kinder BAföG, vor allen Dingen nur eine Vollförderung, das kann man sagen, wenn sie knapp oberhalb des Niedriglohns sind. Alle, die mehr verdienen mit unteren mittleren Einkommen, die fallen aus dem BAföG aus oder bekommen nur eine Teilförderung.
Wer als Einzelkind verheiratete Eltern hat, bei dem gab es bisher den BAföG-Höchstsatz, wenn die Eltern gemeinsam maximal 2000 Euro im Monat netto zur Verfügung hatten. Überhaupt BAföG-berechtigt war in diesem Sommersemester, wessen Eltern bis zu 3.480 Euro verdienten. Die Folge? Immer weniger der Studierenden beziehen BAföG. Als es eingeführt wurde, 1971, bekamen 44% der Studierenden die Studienförderung. Heute sind es 11%. Viele Studierende, die eigentlich auf staatliche Leistungen angewiesen wären, haben keine beantragt oder sind nicht berechtigt. Manche leben unterhalb des Existenzminimums. Das zeigt eine aktuelle Studie des Paritätischen Gesamtverbandes. Rund ein Drittel aller Studierenden sind demnach von Armut betroffen. Sie haben weniger als 60% des mittleren Einkommens in Deutschland zur Verfügung, also weniger als 1.148 Euro monatlich. Und viele Studierende leben noch von deutlich weniger. Ein studentisches Prekariat. Armutsforscher Christoph Butterwegge hat sich mit der finanziellen Situation vor allem von jungen Menschen beschäftigt.
Die Menschen, die zwischen 18 und 25 Jahren alt sind, die haben das höchste Armutsrisiko. Mit über einem Viertel liegen sie sehr stark in der Armutszone. Wenn jemand alleinstehend ist, und das ist ja ein Studierender oder eine Studierende, die von zu Hause weggezogen sind, die gelten dann als armutsgefährdet, wenn sie unter 1.148 Euro im Monat zur Verfügung haben. Und von diesem Geld müssen dann die Studierenden noch die Miete bezahlen, die in Universitätsstädten ganz besonders hoch ist. Das sind starke finanzielle Belastungen, die sie haben, aber sie haben wenig finanzielle Mittel. Deshalb ist die Armutsbetroffenheit dieser Altersgruppe sehr, sehr hoch.
Die Corona-Krise hat die prekäre Situation vieler Studierender noch verschärft. Typische studentische Nebenjobs in Bars und Restaurants fielen zeitweise weg. Nun drohen obendrein steigende Energiekosten und Inflation. Halb eins. Die Mensa der Humboldt-Uni in Berlin ist voll. Fast jeder Tisch besetzt. Stefanie hat sich das Nudelgericht für 3,50 Euro geholt.
Man überlegt zweimal, was man sich zu essen kauft. Oder also zum Beispiel in die Mensa zu kommen, ist gerade günstiger, als wenn man jeden Tag einkaufen geht.
Immerhin, sie wohnt günstig im Studentenwohnheim für rund 300 Euro im Monat. Aber auch bei Stefanie wurde schon angekündigt, dass die Mieten angehoben werden. Überhaupt werde alles teurer.
Man merkt es beim Einkaufen, ich finde, man merkt es irgendwie überall. Und also ohne Job, finde ich, kommt man als Studierende gar nicht mehr geradeaus. Also trotz allem, trotz BAföG.
Die Ampelkoalition hat deswegen Entlastungspakete geschnürt. Jeder Studierende erhält einmalig 200 Euro. Allerdings soll der Betrag frühestens im Januar ausgezahlt werden. Wer einen steuerpflichtigen Job hat, kann außerdem die Energiekostenpauschale von 300 Euro bekommen. BAföG-Empfänger zusätzlich den Heizkostenzuschuss von 230 Euro, ebenfalls einmalig.
Es ist besser als nichts, aber wahrscheinlich wird es nicht so einen großen Unterschied machen. Also langfristig gesehen, dass es dann sehr viel mehr hilft.
Ähnlich sehen es Lynn und Pauline, die einige Tische weitersitzen.
Natürlich ist es so eine kleine Unterstützung, aber es ist einfach nicht genug und es löst eben nicht das Problem, dass generell die Kosten so gestiegen sind, dass sich gerade auch Studierende oder Leute in der Ausbildung, aber auch gesamtgesellschaftlich einfach Leute, also irgendwie Mobilität, Heizen, Essen nicht mehr leisten können. Miete.
Vor 2 Jahren hat ein Zimmer vielleicht so 450 gekostet. Alle Zimmer, die ich jetzt kenne, kosten mindestens 550. Kennst du jemanden, der weniger zahlt? Nein. Und damit kann man nicht leben, wenn man nicht voll die krasse Unterstützung hat.
Das Wohngeld, das für BAföG-Empfänger zum kommenden Semester auf 360 Euro erhöht wurde, reiche da nicht aus. Pauline und Lynn arbeiten und werden außerdem von ihren Eltern unterstützt, wie die allermeisten Studierenden in Deutschland. Einen BAföG-Empfänger oder eine Empfängerin hier in der Mensa zu finden, gar nicht so einfach. Dabei soll BAföG eigentlich Chancengleichheit garantieren. Im Bundesausbildungsförderungsgesetz heißt es:
Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Ein Anspruch also, kein Almosen. Matthias Anbuhl vom Deutschen Studentenwerk sieht diesbezüglich einen Wandel.
Das BAföG war ursprünglich mal, und für die, die es noch bekommen, ist es so eine Art Strickleiter des sozialen Aufstiegs. Und diese Funktion hat es mittlerweile nicht mehr so, weil es eben weite Schichten nicht erreicht. Und insofern kann man sagen, es ist geschwächt worden und auch dieses Aufstiegsversprechen wurde letzten Endes abgeschwächt.
In den ersten Jahren ab 1971 war BAföG ein reiner Zuschuss, ohne Rückzahlungsverpflichtungen. Nach wenigen Jahren wurde ein Darlehensanteil eingeführt, der nach dem Studium beglichen werden musste. 1983 stellte die CDU-FDP-Regierung die Studienbeihilfe voll auf Darlehen um. Das Schüler-BAföG wurde damals ganz abgeschafft. Daraufhin sank die Zahl der BAföG-Empfänger, denn viele schreckte der sich anhäufende Schuldenberg ab. 1988 beantragten gerade einmal 18% der Studierenden die finanzielle Beihilfe. Erst nach Mauerfall und Wiedervereinigung 1990 besserten sich die Bedingungen für die Studierenden. Seither muss nur noch die Hälfte des BAföG-Geldes zurückgezahlt werden. Trotzdem sank die Zahl der Empfänger. 1991 waren es etwa 870.000 Schülerinnen, Schüler und Studierende, die BAföG erhielten. 2021 nur noch rund 620.000. Und das, obgleich die Zahl der Studierenden insgesamt gestiegen ist. Im vergangenen Jahr hat der Bund knapp 3 Milliarden Euro fürs BAföG ausgegeben. Inflationsbereinigt ist das weniger als noch vor 30 Jahren. Vom ursprünglichen politischen Versprechen, Bildung unabhängiger von der sozialen Herkunft zu machen, scheint sich die Gesellschaft damit immer weiter zu entfernen. Das sagt auch die Vize-Fraktionsvorsitzende der Linken, Nicole Gohlke.
Wir beobachten ja wirklich eine gegenteilige Entwicklung, dass wir wieder eine stärkere soziale Selektivität beim Hochschulzugang haben. So, und ich glaube natürlich schon, dass diese Tendenz verstärkt werden wird durch die krassen Krisen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Natürlich wird es wahrscheinlich junge Menschen geben, die eigentlich studieren dürften und die sich das vielleicht auch wünschen und die es dann aber eben nicht tun, weil sie die Entscheidung treffen, doch lieber schneller irgendwie Geld zu verdienen und sozusagen zu versuchen, ja irgendwie einen Beitrag vielleicht auch zum Familieneinkommen, einen schnelleren Beitrag zum Familieneinkommen zu leisten.
Die Bundesregierung ist das Problem mit der jüngsten BAföG-Reform angegangen. Ab diesem Wintersemester wird sie greifen. Die Freibeträge der Eltern etwa wurden erhöht. Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion.
Wir haben ja mit der 27. BAföG-Novelle da jetzt eine Trendwende eingeleitet. Nachdem seit 10 Jahren die Zahlen immer weiter gesunken sind, haben wir jetzt das erste Mal wieder eine Steigerung bei den Zahlen der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger. Unter anderem deswegen, weil wir die Elternfreibeträge erhöht haben. Wir haben nämlich gesehen, viele sind nicht reich, aber das BAföG erreicht die nicht, sondern die Beträge sind zu niedrig angesetzt dafür, dass die Eltern deswegen trotzdem noch nicht unterstützen können. Wir werden aber auch noch weitergehen und schauen, dass wir diejenigen, die auch eine Unterstützung brauchen, um studieren zu können, dass die auch wirklich vom BAföG dann wieder mitgenommen werden.
Besonders hoch sind die Freibeträge allerdings immer noch nicht. Wer als Einzelkind verheiratete Eltern hat, bei dem gab es den BAföG-Höchstsatz, wenn die Eltern gemeinsam höchstens 2.000 Euro im Monat netto verdienten. Jetzt liegt diese Grenze bei 2.415 Euro netto. Überhaupt BAföG berechtigt ist, wessen Eltern heute bis zu 4.015 Euro verdienen. Bisher waren es 3.480 Euro. Dass dadurch wieder deutlich mehr Studierende BAföG bekommen, ist aber unwahrscheinlich. Das Fraunhofer-Institut für Informationstechnik geht davon aus, dass durch die Reform statt bislang 11 nun 15% der Studierenden BAföG beziehen. Die Freibeträge seien also noch immer zu gering, sagt Linken-Politikerin Nicole Gohlke.
Binnen von sozusagen 5 Jahren dann auf 14,7% zu kommen, das ist jetzt kein ganz besonders großer Sprung. Also vor allem, wenn man natürlich bedenkt, dass jetzt tatsächlich eigentlich nur noch die Kinder von wirklich Geringverdienenden erreicht werden. Und alle diejenigen, deren Eltern vielleicht eben einen Durchschnittsverdienst haben, die so ein bisschen unterem Mittelstand, untere Mittelschicht sind, die werden nicht mehr erreicht. Und das ist ein großes Problem natürlich in Zeiten von galoppierenden Preisen und Inflation.
Matthias Anbuhl vom Deutschen Studentenwerk fordert deswegen einen automatischen Inflationsausgleich.
Ich gucke mal ins Nachbarland nach Österreich. Dort hat man das gemacht. Man hat einen automatischen Inflationsausgleich bei der Studienbeihilfe gemacht und man hat die Bedarfssätze erhöht. Ich glaube, das geht auch und das müssen wir uns leisten.
Die aktuelle Reform sieht noch weitere Veränderungen vor. So kann man nun bis zu einem Alter von 45 Jahren BAföG beziehen. Auch die Vermögensgrenze der Studierenden wurde erhöht. Sie dürfen bis zu 15.000 Euro besitzen, Studierende ab 30 bis zu 45.000 Euro. Auch die BAföG-Sätze wurden im Zuge der Reform erhöht. Der Höchstsatz von 861 Euro steigt jetzt auf 934 Euro. Das sei aber noch immer zu gering, sagt Anbuhl.
Die Bedarfssätze liegen unterhalb der Inflation. Das heißt, der BAföG-Bedarfssatz wird eigentlich oder die Erhöhung wird eigentlich schon aufgefressen von der Inflation, von den Preissteigerungen bei Lebensmitteln, bei Strom und bei Gas. Insofern ist hier wirklich Nachholbedarf. Man muss jetzt direkt Nachschlag machen.
Von den eigenen Ansprüchen in Sachen BAföG ist die Ampelregierung mit ihrer Reform noch weit entfernt. Denn der Koalitionsvertrag sieht einen grundsätzlicheren Umbau vor. Die Förderung soll elternunabhängiger gemacht, der Kreis der BAföG-Bezieher damit drastisch vergrößert werden. Doch bis das geschieht, kann es noch dauern. Denn zuerst möchte die Koalition die Kindergrundsicherung einführen. Es soll einen Betrag für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre geben, unabhängig von der Ausbildung, dem Studium oder dem Einkommen der Eltern. Davon hängt ab, wie das zukünftige BAföG ausgestaltet wird. Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP.
Zum einen wollen wir ja, dass jeder Studierende den festen Garantiebetrag aus der Kindergrundsicherung selber bekommt. Mein Ziel wäre auch, dass wir neben dem regulären BAföG auch ein wirklich elternunabhängiges BAföG schaffen, damit diejenigen, die auch von ihren Eltern nicht unterstützt werden, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem Zugang zu einem Volldarlehen haben, was sie durchs Studium trägt.
Ein gänzlich elternunabhängiges BAföG. Eine Forderung der FDP, die aber so nicht im Koalitionsvertrag steht. Die Ampel sieht nur einen Sockelbetrag für jeden Studierenden vor. Matthias Anbuhl vom Deutschen Studentenwerk hält das für sinnvoll.
Das heißt, wir machen ein Sockelmodell, nehmen die Kindergrundsicherung und zahlen die eben nicht an die Eltern aus, sondern an die Studierenden, an die jungen Menschen ab 18 direkt, sodass sie elternunabhängig einen Grundsockel haben. Das halte ich für richtig. Ein komplett elternunabhängiges BAföG wäre für mich eine Umverteilung von unten nach oben, weil dann eben auch viele Studierende aus sehr wohlsituierenden Haushalten eben dann ein BAföG bekommen würden. Und das wäre extrem teuer. Deswegen bin ich gegen ein komplett elternunabhängiges BAföG.
Im vergangenen Jahr ist das BAföG 50 Jahre alt geworden. Dass die staatliche Studienförderung reformiert werden muss, und zwar grundsätzlich, bestreitet kaum jemand. In den vergangenen Jahrzehnten wurde trotzdem nur vorsichtig an Stellschrauben gedreht.
Das war der Hintergrund. Kein BAföG, Inflation und hohe Mieten. Studieren in zunehmender Armut. Eine Sendung von Manfred Götzke und Laila Knüppel. Redaktion Monika Dietrich.